BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
Hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die. Heute wie immer mit dem wunderbaren Kai-Uwe Stahl mir zugeschaltet. Moin Kai.
Moin Andreas. Schön, dass wir uns wieder getroffen haben für diese nächste Runde von BI or Die.
Ja, man trifft sich ja jetzt heutzutage schon digital, ne? Also
vielleicht. Ja, aber immerhin mit einer gewissen Kontinuität, ne?
Besser wie gar nicht sehen. Eine Folge mal wieder, sag ich mal, zusammen. Wenn wir uns mal das nächste Mal sehen, sollten wir eine Folge zusammen machen.
Stimmt, das war letztes Mal auch relativ cool. Da haben wir auch tatsächlich mal ein Foto aufgemacht. Und sonst vergisst man das ja oftmals, auch wenn man jetzt mit Kunden oder mit anderen Interviewpartnern, vergessen wir das ganz oft, ne? Bilder zu machen.
Genau, also gleich zum Einstieg, Kai. Sag mal, hast du Social Media, LinkedIn gesehen? Also so vielleicht ein bisschen spezifischer. Hast du den hast du den Post von Dennis Vormann gesehen?
Ja, also das ist natürlich eine große Sache. Ich muss fairerweise sagen, ich habe Dennis Vormann fast gar nicht mehr erkannt, weil das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, hat er doch noch deutlich weniger Bart.
Ja, nee, der wechselt ganz oft. Also der hat immer verschiedene Styles. Also ich kenne den ja jetzt schon 2 Jahre und der ist mal mit Bart, ohne Bart, Schnauzer, nicht Schnauzer, also lange Haare, kurze Haare. Der ist da sehr
individuell. Oder auch unterschiedliche Brillen. Also ich habe erstmal kurz schauen müssen. Ich sage, alles klar. Dennis Fuhrmann ist ja Leiter von der Bertelsmann University, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Vice President University, Bertelsmann University, genau.
Ja. Und natürlich da unser erster Ansprechpartner beim Aufbau der Reporting Impulse Academy gewesen, zusammen mit der Antje, Dr. Antje Träger. Und jetzt ist ja das Data Curriculum rausgekommen und da hat er natürlich auch die einzelnen Rollen und hat ein sehr, sehr nettes Bild von sich gepostet und stellt so die Frage, ja okay, welche Rolle bist du denn? Bist du der Data Scientist? Bist du der Business Analyst? Bist du der Data Analyst und so weiter? Data Engineer? Wir haben ja da die Rollen auch schon häufiger aufgelistet und das ist natürlich schon eine schöne Sache und er dankt da eben Reporting Impulse, Coursera und Udacity, also diese
drei Namen. Wie krass ist das denn bitte eigentlich?
Ja,
also,
ja.
Wie geil ist das, ne? Also, dass wir in einem Atemzug in so einem Trikolon, ne, mit Udacity und Coursera genannt werden.
Ich glaube, nur Reporting Impulse war falsch geschrieben, ne? Oder war das nicht so?
Ja, wie immer auseinander, ja. Ne? Also auseinander.
Auseinander und groß also, oder so. Ja, aber nein, große Ehre, dass wir da in diesem Dreiklang genannt werden und auch die Dankbarkeit dafür, dass wir das Ganze jetzt ja so lange auch begleitet haben, dass es jetzt zum Abschluss gekommen ist, dass das Ganze jetzt veröffentlicht wurde und ich denke auch ein sehr, sehr cooles Programm da jetzt für die Mitarbeiter geschaffen wurde, dass sie sich da einordnen können, welche Rolle, wie kann ich mich zukünftig weiter ausbilden, was sind da geeignete Lernpfade, wohin muss ich mich entwickeln. Und da eben ein Teil eben auch die Reporting Impulse Academy und das ist natürlich schon eine tolle Sache und macht ein bisschen stolz auch.
Ja, finde ich auch. Also wenn man bedenkt, kurz mal für die Hörer zur Einordnung, die sich im E-Learning-Bereich, was Data angeht, nicht so gut auskennen, ne? Also da ist es so, Udacity hat so Nano-Degrees für Data Scientisten, Business Analysten, Data Analysten und solche Geschichten. Da ist unser Rollenmodell auch zu denen geschickt worden und da wurden passende Kurse auf diese Rollen gemappt und da war Udacity, also Udacity gehört zu großen Teilen zu Google und dort haben die das dann in den Staaten auch unser Rollenmodell als sehr sinnvoll erachtet, also hatten wir mal so einen Quercheck, das wir da entwickelt hatten und dann ist es zurückgespielt worden, welche Kurse von denen da besonders gut sind. Also wenn ich jetzt auf diese Rolle klicke da, also ich werde erst identifiziert, krieg dann meine Rolle und du bist halt Data Scientist, dann kriegst du das Data Scientist Nano Degree von dem vorgeschlagen, jetzt mal ganz einfach gesprochen, ne? Oder Machine Learning 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Coursera ist dann das zweite Riesenanbieter, wesentlich wissenschaftlicher, mit kleinen Wissensnuggets, die du dir so reinziehen kannst, wo du ein bisschen individueller bist, also nicht so hart in diesem Kursgedanken, ne? Super spannende Geschichte, auch viel mit Universitäten und so. Und das letzte Angebot, das du dann hast, das sind dann tatsächlich wir, ne? Als auch dem Motto, wir wollten auch einen kleinen Anbieter haben.
Ich dachte eher, Andreas, wir sind das erste Angebot.
Nee, wir sind das letzte. Also, Also es ist ja, du hast ja nicht gemerkt, dass das ein ja, sag ich, eine Steigerung ist, ne? Es ist ja dieses
Ich siegte,
dass wenn du das jetzt auf diesen Dreiklang gibst, Udacity, Coursera, Reporting Impulse, sind wir das Siegte. Also wir sind da die klassische Steigerung. Also das Beste kommt zum Schluss in dem Fall. Und dort ist es so, dass die gesagt haben, da wollen sie ein Spezialthema, Visualisierung geht den ganzen Konzern an, das ist ein schneller Enabler, da können die Leute schnell was lernen, schnelle Erfolge feiern, schnell was machen, auf die Straße kriegen. Also ich bin echt stolz, muss ich sagen. Also ab und zu haben wir es ja so, dass wir sagen, ja, klar, das funktioniert und Dashboard-Projekt und klar können wir das und so weiter und so ein Buch, ja, haben wir geschrieben und ach, alle mitgemacht und so, das sehen wir ab und zu nicht so. Als ich das jetzt so gesehen habe, auch so unvermittelt, ne, dass plötzlich unser Data Science Curriculum, das wir mit Bertelsmann entwickelt haben, dann auf einmal da so, hält er das da in die Kamera so als Preview, ne? Ich weiß auch aus interner Quelle, es ist intern auch sehr strapaziert worden, also für die Mitarbeiter quasi auf dem, im Intranet, so. Also richtig cool und dass das dann plötzlich so siehst und wenn du dich dann noch bedankst, also fand ich sehr, sehr, sehr cool. Ich habe dann ja auch einige Leute mich dann bei denen direkt bedankt und gesagt, wer da alles mitgearbeitet hat und so. Also auch da Feedback, Resonanz, auch ehemalige Mitarbeiter, die gar nicht mehr da sind, unter anderem auch der alte CIO von Bertelsmann, der Tom Linkins, hatte da auch nochmal dann Glückwünsche gesagt und so. Ich habe mich echt gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich sehr, sehr stolz, finde es sehr, sehr cool und dass das da so mit einer Konsequenz gemacht wird. Nicht selbstverständlich hätte mir das jemand erzählt, als wir vor 6 Jahren antreten, hätte ich gesagt, nehme ich sofort, cool. Also tolle
Sache. Applaus, Applaus.
Ganz toll. Ja, genau. Ich habe es auch dann per WhatsApp an einige Leute aus unserem Business-Bekanntenkreis dann auch geschickt und sagt, guck mal, so, also echt so richtig so angebermäßig wie so ein kleiner Junge, der mit dem Schulzeugnis nach Hause kommt und guck mal, da habe ich eine 1, so, also, so ähnlich war das, ja.
Machst du jetzt auch so ein Bild dann mit den Rollen, Andreas, von dir?
Ja, gut, also, nee. Nein. Nein. Okay. Nein. Ja, also so viel dazu. Also es hat mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut.
Nee, aber wie gesagt, es ist ja eine Teamarbeit. Also letztendlich, glaube ich, hat auch jeder von uns im Team irgendwie mitgemacht. Also da, glaube ich, geht an vielen der Dank und natürlich auch an die Bertelsmann University, auch an die Change Manager und die ganzen, die du da auch darunter verlinkt hast. Ganz, ganz viele, die da ihren Anteil haben. Und ich glaube, das läuft da jetzt einfach in so eine Sache zusammen. Und in diesem einen Post ist das alles dann so rausgekommen. Den Schweiß, den wir da in die letzten Jahre einfach rein investiert haben, beginnen mit dem ersten Projekt und deswegen einfach eine ganz, ganz tolle Sache.
So, Kai, ich muss jetzt gerade gestehen, ich habe hier mein Handy parallel liegen, weil ich da auch die Fragen notiert habe.
Ja.
Und habe jetzt gerade per LinkedIn eine Frage gekriegt. Also wirklich genau in diesem Moment, ne? Von Kerry Edwards, der, warte mal, ich guck mal eben auf sein Profil, der Senior BI Consultant bei Information Builders, ne? Und der hatte Frage an dich. Es ist wirklich kein Show jetzt. Es ist gerade.
Ich guck mal rein. Kerry habe ich nämlich auch angeschrieben. Der hat, jetzt, das sagt er hier. Hi Kai, Andreas hat mir die gleiche Frage gestellt. Hier meine
Nein.
Antwort.
Nein! Hast jetzt auch gerade die Frage gestellt? Ja, pass auf, wir machen anders. Wir machen Kerry Special. Wir machen Kerry Edwards Special. Also dann machen wir die Fragen beim nächsten okay. Mal. Heben wir dann auf.
Stellen wir sie uns gegenseitig.
Ja, genau. Also, ach, du hast, also, wie witzig ist das denn? Also, es kam jetzt gerade parallel, ne?
Also,
jetzt
gerade. Genau, also, er hat es hier 10.18 Uhr. Wann hat es dir geschickt?
Ja, warte, ich guck mal auch rein. 10.16 Uhr.
Boah, okay.
Ja, sehr cool. Gut, aber wie gesagt, habe einiges vorbereitet. Machen wir ganz
Kerry
kurz.
Kerry Edwards Special. Ich find's cool, ja.
Ja, machen wir es kurz. Der Gartner-Quadrant, rausgekommen im Februar, ne?
Ja.
Kurzes Intro dazu. Ganz ehrlich, es ist ja gar nichts passiert auf dem Business Intelligence Plattform, ne? Das sieht ja aus wie das zum Jahr davor.
Nein, also das war auch so den ersten Impuls, den ich für mich hatte, so, naja, eigentlich wäre jetzt ja mal sehr, sehr spannend, da so eine interaktive Visualisierung draus zu machen und die Veränderungen über die letzten 10 Jahre, 5 Jahre oder was weiß ich mal wirklich zu sehen. Also
gibt's bei Tableau?
Bitte?
Gibt's bei Tableau, einfach auf die Tableau-Seite gehen, Gartner Magic Quadrant angucken, dort ist der Gartner Quadrant visualisiert mit den Veränderungen, der wird also mit so einem Trackball gezogen.
Cool.
Von wann bis wann ist das, kannst du genau, also ich weiß nicht, ob die letzten 10 Jahre sind, aber auf jeden Fall 5 Minimum, kannst dir angucken, ist Tableau Public, kannst du die Veränderungen sehen und siehst halt, wie Power BI und Tableau allmählich immer weiter oben rechts in die Quadranten gelaufen sind und kaum Veränderung dieses Jahr.
Genau, das ist halt auch ein bisschen so die Sache, was ist dann noch diese Aussagekraft oder ich hatte hier letztens auch wieder einen Kunden, der mich gefragt hat, du Kai, wie mache ich denn eigentlich die Toolauswahl? Kann ich da überhaupt was falsch machen? Ihr habt ja jetzt auch 5 Tools bei euch in der Academy. das wäre doch schon mal was. Also soll ich dann einfach irgendeinen von denen nehmen? Und klar, da sind natürlich solche Sachen, die sich dann auch wenig verändern, nicht gerade hilfreich. Oder dass man sagt, okay, das ist halt jetzt einfach so ein Markt, der ist jetzt sehr, sehr etabliert. Da gibt's sehr gute Tools. Da gibt's Tools, die vielleicht noch ein bisschen nachbessern müssen. Ich glaube, dass trotzdem viele Tools da auch einiges gemacht haben in den letzten Jahren. Aber trotzdem haben wir ja schon häufiger auch das Gefühl gehabt, naja, so richtig viel falsch kannst du mit den etablierten Tools ja auch nicht machen und dann halt vielleicht die ein oder andere Sonderkonstellation in deinem Unternehmen betrachten. Es gibt ja schon mal links, rechts Besonderheiten, auf die man eingehen muss, rechte Modelle oder solches oder vielleicht auch Know-how, was ich schon an Mitarbeitern aufgebaut habe, dass ich dann für das ein oder andere oder immer natürlich auch historische Entscheidungen oder vielleicht hat irgendeiner schon halt mal Lizenzen im großen Stile gekauft, dann ist das ja auch durchaus eine Möglichkeit, die Entscheidung so aufzubauen. Und deswegen, ja, ist es eine schöne Sache, dieser Gartner Quadrant, dass er immer wieder erneuert wird. Es gibt ja auch einen ähnlichen von Bark, den wir ja auch immer wieder auf unseren Vorträgen auch zeigen. Ist ja auch noch der Bark-Score, genau, finde ich auch ein sehr gutes Mittel, ist vielleicht sogar ein Stück weit auch regionaler nochmal auf dem deutschen Markt, vielleicht nochmal einfachere Zugänge, wird vielleicht häufiger dann auch nochmal da zur Verfügung gestellt, wir können es ja auch nochmal drunter verlinken, einfach auch nochmal eine Alternative, wobei ich da fairerweise jetzt auch nicht genau sagen kann, ob sich da in den letzten Versionen so dramatische Veränderungen ergeben haben oder ob das auch einfach diese Stabilität und Souveränität, die Tools einfach in den letzten Jahren aufgebaut haben, auch nochmal spiegelt.
Ja, ich hatte ja, letztes Jahr hatte ich zu dem Gartner Quadranten ein Video gedreht und das Stimmt. Dann auch gepublished und so. Also wer Interesse an diesjährigen Gartner Quadranten hat, guckt sich das einfach vom letzten Jahr an. Da habe ich, also würde ich genau dasselbe nochmal erzählen. Also ich drehe kein neues Video jetzt. Einfach da nochmal reinschauen, gilt für dieses Jahr auch. Also
gut, was wir natürlich machen können, Andreas, wir könnten einfach den neuen Screenshot einfügen und du hast ja hoffentlich nicht 2019 gesagt.
Ja, nicht 2019 gesagt, ne? Ja, stimmt. Also einfach manipulieren, ne? Ja, finde ich auch gut. Ja, also wie gesagt, also kann man jetzt dafür, also dass es dann gleich geblieben ist, ne? In irgendeiner Form, aber ist natürlich jetzt für die Diskussion echt wenig spannend, ne? Also
gut, es hat halt dann keiner irgendwie auch aufgeholt. Das haben alle, aus meiner Sicht, haben alle große Schritte gemacht, aber dann scheinen die irgendwo im Gleichschritt gelaufen zu sein, weil es ist ja schon doch wieder beeindruckend, wenn man so reinguckt, was dann wieder alles geht. Oder viele haben sich ja auch geöffnet, wenn ich jetzt an Click oder sowieso auch an Power BI denke, dass du da auch wieder Möglichkeiten hast, Eigenentwicklungen reinzugeben oder dass die dann teilweise auch Entwicklungen, die von außen gekommen sind, selber supporten oder mit aufgenommen haben. Das sind natürlich schon coole Sachen, um einfach auch dieser Agilität des Marktes gerecht zu werden. Aber da scheint jetzt keiner eben den ja, großen Step gegenüber dem anderen gemacht zu haben, sondern dass man sich da eher im Gleichschritt weiter voran
entwickelt. Ja, ich finde das natürlich auch immer schwer von dem Rating her, jetzt mal auch so in der Gartner- oder Bark-Position, ne? Also, wir haben ja auch schon ein paar Tool-Auswahlen gemacht und wenn jetzt zum Beispiel eine Grundanforderung ist, wir müssen das aber drucken, ne? Und das ist ganz wichtig für uns, ne? Ich weiß ja nicht, ob sowas in den Score einfließt, weißt du? Oder halt in den Gartner-Quadranten. Weil für einige Leute ist das extrem wichtig und auch für die Tool-Entscheidung und so weiter und so fort. Und das wird da ja nicht einfließen. Was ich auch richtig finde. Also ich hoffe es, dass das da jetzt nicht nach dem Motto, ey, kannst du ein PDF daraus machen. Aber, also es ist dann doch immer eine sehr subjektive Geschichte. Ich finde das Modell gut zur Einordnung etc. Wir nutzen das ja auch. Wir haben ja auch die 5 oben, die rechts oben im Gartner-Quadranten sind. Die strapazieren wir ja auch immer wieder. Aber naja, na, wie soll ich sagen? Es ist halt am Ende des Tages nur ein Modell. Und Modelle haben immer auch das Problem, dass sie dann in Detailfragen natürlich logischerweise irgendwie aussteigen. Ne?
Ja gut, ich meine, es ist ja auch schon, wenn du dir die beiden X- und Y-Achsen anschaust, Ability to Execute und Completeness of Vision. Boah, also das ist natürlich auch so die Sache, ob du dann anhand dieser beiden Parameter das wirklich so krass einordnen kannst und dann wirklich es logisch ist, dass es da größere Veränderungen geben sollte von A zu B. I don't know. Also klar sind sicherlich diese beiden Parameter nochmal untergliedert in viele untere kleine Parameter. Aber naja, das ist dann, da gibt's auch immer diese dummen Gags, die mir jetzt leider nicht mehr einfallen. Keine Ahnung, wie oft ich irgendeinen Produkthersteller Gartner eingeladen hat und auf der anderen Seite, was weiß ich, welche tollen Veranstaltungen sie gemacht haben oder so. Also, ne, gibt's ja auch sicherlich böse Zungen, die da solche Sachen behaupten.
Gut, Also, ich habe mir folgendes Feedback hier gekriegt zu unserem Podcast. Ne? Wie immer, du kannst es nicht allen Leuten recht machen. Ne? Es ist halt, es ist
wollen wir auch gar nicht, oder?
Nee, also, aber also jetzt sag ich mal auch Leuten, die uns wohlgesonnen sind und das jetzt auch gerne hören. Ne? Die einen sagen, ja, ich fand's ganz toll, dass ihr jetzt mal Off-Topic-Themen hattet, wie ja so BI, wen muss ich einstellen oder Vorträge und so. Ne? Fanden einige Leute ganz toll, dass wir uns darüber unterhalten haben oder so auch mal ein bisschen über Unternehmertum und Unternehmensberatung und so. Und jetzt hat mich die Frage ereilt, sag mal, könnt ihr nicht wieder mehr für eure Profession machen? Also viel stärker nochmal in euer Themenfeld Dashboarding rein. Okay. Also Kai, wird eine komplette Dashboarding-Folge. Keine Off-Topic-Frage, nichts. Es geht komplett auf Dashboards heute.
Ja gut, dann gucke ich mal, ob ich die beantworten kann.
Ja, sehr gut. Die erste Frage. Was macht ein gutes Sales-Dashboard aus?
Dass es genutzt wird.
Ja. Langsam zum Running Gag jetzt hier, ne?
Nein, ein gutes Sales Dashboard. Ich denke, dass es notwendig ist, wirklich, dass es aus dem Fachbereich auch kommt. Also dass wirklich die Logiken der Business Mehrwert in der Diskussion entstanden ist, dass man sich das wirklich hart gechallenged hat, dass man nicht einfach das Bestehende genommen hat und gesagt, alles klar, jetzt setzen wir das einfach in den Dashboard rum, sondern dass ich da im besten Falle wirklich Sachen abbilde, die kritisch sind, wo Veränderungen stattfinden, wo ich irgendwelche auch schnelle Mehrwerte generieren kann und dann eben das Unternehmen daraus hoffentlich Entscheidungen treffen kann, die besser sind, also dass dann auch irgendwelche Aktionen daraus abgeleitet werden. Ich denke, das ist immer sehr, sehr hilfreich, gerade weil Sales ja auch so unmittelbar ist. Das heißt, es sollten irgendwelche unmittelbaren Cases abgebildet sein, die sich irgendjemand auch aus dem Fachbereich, aus dem Sales kommend überlegt hat, die ihn immer wieder bewegen. Ich glaube, bei einem Sales-Dashboard ist auch immer noch die Frage, wie mobil muss es vielleicht auch sein? Also brauche ich wirklich da unterstützende Maßnahmen, wenn ich vor Ort beim Kunden bin, die mir dann vielleicht wieder helfen, die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses zu erhöhen? Ich glaube, das sollte ja da auch ein Ziel sein. Oder geht es halt mehr darum, zu monitoren und Dinge, sage ich mal, so im Nachhinein nochmal, wer macht, hat welche Nachlässe gegeben oder solche Sachen, um da sich auch gegenseitig einfach nochmal zu challengen. Das sind so jetzt Dinge, die mir dazu spontan eingefallen sind.
Ja, also bei mir ist es so ein bisschen Sales-Dashboard, also wie generell in Dashboards, nach dem Motto, guck auf die Abweichung, nach dem Motto, was hat sich verändert, ne?
Da hast du ja immer jede Menge Referenzwerte am Ende des Tages und wenn es dein eigener Geldbeutel ist, so deine eigenen Ziele.
Genau, einmal so dieses, nicht so sehr die Frage, was hast du jetzt umgesetzt, natürlich kann man die auch in einem Dashboard beantworten, aber der erste Case ist, was hast du weniger umgesetzt als im letzten Tag, beispielsweise, wenn du stationären Handel hast oder eine Tankstelle oder was weiß ich so, ne? Dass du dann sagst, wie lief der letzte Tag? Das ist dann so eine Sache, oder halt der letzte Monat oder die letzte Woche, was man halt.
Ich wollte gerade sagen, ist ja geil, wenn du diese kurzzeitigen Daten überhaupt zur Verfügung hast, ist ja schon mal ein großes Geschenk. Viele sprechen da ja wirklich in Monatsscheiben teilweise auf.
Fair, geht ja auch, ne? Kannst ja auch die Entwicklung sehen und machen, aber wichtig ist die Abweichung dazu, ne? Also ich kann mich noch mal an CFO erinnern, das ist auch schon ein paar Tage her, der sagte mal zu mir, ey, Herr Wiener, ganz ehrlich, Sie müssen mir nicht mir zeigen, wie viel Umsätze, ne, wir in China machen. Das weiß ich roundabout. Ich will einfach nur wissen, wie viel haben wir gestern gemacht, vorgestern gemacht etc. und wie hat sich das entwickelt und sowieso. Und ich brauche die Zahl als solche nicht, ich brauche nur die Abweichung. Nach dem Motto, klar, den kannst du halt nachts wecken, ne, und fragen, wie viel Umsatz machst du in China? Das weiß der. So.
Ja, also, oder halt auch solche Themen wie Saisonalität. Das weiß wahrscheinlich halt auch einer, dass er vielleicht den Großteil seines Umsatzes, wenn es jetzt vielleicht ein Einzelhändler ist, Richtung Weihnachten macht und da vielleicht im Sommer irgendwie ein Loch ist oder sowas. Das sind natürlich auch Dinge, die jetzt nicht überraschen. Ich glaube, es kommt natürlich da sehr, sehr stark auch wieder drauf an, für was setze ich das ein? Wenn ich ein Dashboard wirklich dafür habe, um jetzt Sales-Zahlen und den Salesperson irgendwie zu enablen, einen besseren Job zu tun, dann ist das sicherlich auch auf diesen Abweichungen. Was ich hier letzt aber auch mal als Idee gehört habe, das so ein bisschen ja allen zur Verfügung zu stellen, also auch in die Kantine mal aufzustellen und dass halt jeder so ein Gefühl für die Zahl bekommt. Also zu sagen, okay, wir haben jetzt einen Absatzmarkt in China, der ist so und so groß, der ist so und so viel größer wie jetzt, was weiß ich, der deutschsprachige Markt. Also dass man so in der breiten Fläche sozusagen die Mitarbeiter enables, so ein Zahlengefühl aufzubauen. Weil das ist ja manchmal auch, ich habe da auch manchmal so Gespräche mit Leuten, ja, mir tut es irgendwie sehr, sehr schwer, das jetzt so ins Verhältnis zu setzen. Oder ist es jetzt eine falsche Zahl, wenn da plötzlich jetzt 3 Milliarden steht? Und es ist ja dann so, naja, wenn unser Gesamtumsatz 3 Milliarden ist, kann jetzt diese Zahl dieses Bereichs irgendwie nicht 3 Milliarden sein. Das könnte natürlich auch ganz gut helfen.
Ja gut, also ich bin ja schon froh, du sagst in der Kantine aufstellen, ich bin ja schon froh, wenn jetzt zum Beispiel das eine Land sehen darf, was das andere macht. Also das sind ja die Diskussionen, die wir eigentlich führen, nach dem Motto, dieses verfluchte Rechnemanagement im Sales, ne, was ich für völlig unnötig halte, wo man echt sagen kann, warum darf denn jetzt im Indien nicht sehen, was China umsetzt, so, weißt du?
Ja also gut, das ist fair, das ist natürlich diese Diskussion, aber klar, ich meinte vielleicht auch eher noch diese übergeordneten Kennzahlen, die teilweise ja auch im Geschäftsbericht oder was weiß ich stehen, aber dass man da halt eben auch jetzt mal dran drüber nachdenken kann. Klar, im Operativen, wenn es darum geht, jetzt den Sales-Leuten, glaube ich, sind die Abweichungen das Größte, weil es das, wie gesagt, ja auch irgendwie die Referenz zu irgendwas und muss ich agieren, ja oder nein. Aber das ist vielleicht auch mal, wenn man darüber nachdenkt, die Breite der Mitarbeiter zu educaten in Richtung, wie sind denn so die Größenverhältnisse unserer Umsätze, dann kann es natürlich auch mal spannend sein, das zu zeigen. Aber sonst, wie du sagtest, die Leute, die da drin stecken, ja, die holst du nicht damit hervor, wenn du sagst, so, okay, wir haben da eine Saisonalität oder wir haben, was weiß ich, so und so viel, das ist unser größter Markt.
Ja, Saisonalität ist aber auch ein spannendes Thema. Ich erinnere mich an ein Projekt, das wir beide mal gemacht haben, beim Versandhändler in Hamburg, ne, wo man halt gesagt hat, man macht saisonale Vergleiche, ne, und nicht Vergleiche über das gesamte Jahr, weil man die Herbst-Wintermode, ne, nicht vergleichen wollten mit der Frühjahrs-Sommermode. Also das heißt, macht keinen Sinn, die Bikini-Zahlen, ne, wo du Bikinis verkaufst, im Winter dir anzugucken, dass die halt saisonal abweichen, liegt in der Natur der Sache. Das ist auch sehr spannend in so Sales-Dashboard, so saisonale Betrachtung einzuführen. Hat es nicht ganz einfach gemacht von der Datenbasis her, weiß ich noch.
Das ist richtig, ja.
Ja, und sonst Sales-Dashboards ist für mich ganz klar, viele Leute verkomplizieren das erstmal. Ich finde es immer ganz nett, also ich habe mir mal für einen CEO bei Pharmakonzernen in Berlin und Leverkusen, ne, habe ich ja mal Dashboard gebaut. Und dort war es in Tableau, haben wir das damals gemacht, da war das so, dass der ja also sehen wollte, wie laufen meine Länder, dann wieder mit der Abweichung, weil wer läuft gut, wer läuft schlecht, ne? Und dann darunter war dann quasi die Auswahl, ich konnte es mir auch, wie laufen meine Top-Produkte sehen und dann wieder halt quasi gedreht die Dimension, ne? Und das reicht auch oft mal erstmal zur Steuerung, um zu gucken, wie läuft mein Laden denn so allgemein, also hoch aggregiert. Und die haben diese PowerPoint-Meetings abgeschafft und steuern alles nur noch über dieses Dashboards, wenn die mit den Länderverantwortlichen reden und gucken, was da passiert und so weiter und so fort. Für mich hat man gutes Sales-Dashboard auch am zum Einfachen. Die Leute haben Produkte, sie haben Umsätze, sie haben verschiedene Vertriebsregionen. Damit auch erstmal zu starten, das sauber zu ziehen, da kriegst du schon ein gutes, geiles Sales-Dashboard hin.
Absolut, ich glaube, da ist natürlich so ein Sales-Dashboard prädestiniert für, dass es in dem Sinne ja gewisse Hierarchien in jedem Unternehmen gibt und das dann ja ebenenweise abzubilden, wie du sagtest, Produkte, Länder, ist ja eigentlich in jedem Unternehmen in irgendeiner Art und Weise vorhanden, vielleicht auch noch Verantwortliche und das dann einfach mal aufzulegen und dann über eine gewisse Zeitschiene zu legen, ist, glaube ich, da kriegt man schon sehr, sehr viel einfach raus und dann eher den Aspekt der Abweichung als jetzt die harte Entwicklung zu sehen, glaube ich, da kann man schon sehr, sehr viel rausnehmen und vor allen Dingen dann auch Mehrwerte generieren und sagen, okay, wie gehen wir jetzt anders vor, was muss ich da jetzt machen, wenn ich da beim Kunden sitze, finde ich schon eine coole Sache.
Sehr gut, also Sales Dashboard, Haken hinter. Na? Nächste Frage, mal was Leichtes, Kai, du tust dir ja heute irgendwie schwer, merke ich, ja. Was ist dein Lieblingsdiagramm?
Mein Lieblingsdiagramm.
Ja, was ist das Diagramm, wo du sagst, boah, weißt du was, von allen die Diagrammformen, mein absoluter Favorite.
Ah, ich glaube, es ist natürlich so eine, also abgetroschen, wenn ich das jetzt wahrscheinlich sage. Ich glaube, wir haben über die Jahre hinweg eine gewisse Liebe zu der Treemap entwickelt, weil sie einfach mal ein andersartiges Diagramm ist zu den bekannten. Nichtsdestotrotz ist die Treemap ja inzwischen auch schon wieder ja, salonfähig geworden. Der ein oder andere setzt auf jeden Fall ein. In allen Tools ist es, glaube ich, vorhanden. Selbst in Excel kannst du es inzwischen einsetzen. Und das Schöne daran ist ja einfach, dass du, ohne konkrete Zahlen zu sehen, innerhalb der Größenverhältnisse einfach schon mal ein gewisses Gefühl dafür bekommst. Du dann auch wieder super gut gewisse Hierarchien abbilden kannst. Wir gesehen haben, dass es besonders auch im Management-Position sehr, sehr gut ankommt, wenn man jetzt ein neues Tool einfügt und man dann einfach mal so ein gewisses Signal setzen möchte, okay, wir machen eben auch über die bestehenden Diagramme hinaus was, du hast da eine schöne Interaktivität, du kannst dich da durchdrillen. Ja, wahrscheinlich, weil wir das so oft gestresst haben, ist es ein Diagramm, was ich sehr stark mag, ja.
Ja, also es ist, ne, die TreeMap hat ja verschiedene Vorteile, ne, dieses sofort Alarmsignal mit dieser Rot-Grün-Geschichte, die wir oft abbilden, ne. Vielleicht kurzer Exkurs. Jeder zehnte Mann hat eine Rot-Grün-Schwäche. Also es ist ernst zu nehmen, ne. Frauen, glaube ich, irgendwie 1 zu 10.000. Also Frauen sehen wesentlich besser als Männer. Also eigentlich sollten die Reports empfangen und in Führungspositionen sein und auch in Vorständen sein. Die sehen wenigstens was, ne.
Richtig. Also, die sollten halt die Entscheidungsträger dann auf jeden Fall,
ja, sein. Ja, das sollten sie sein. Auch gerade im Zuge der Digitalisierung macht es auch Sinn. Aber anderes Thema.
Ein Mann kann es ja auf jeden Fall die bessere Messe.
Genau, man kann es halt aufbereiten. Dann kann er auch gelb und blau nehmen, dann sieht auch jeder was. Nee, was ich dazu sagen will, klar, TreeMap ungeschlagen, ne, schon all-time favorite. Was ich so sage, ein Lieblingsdiagramm, es ist halt das schlichte Balkendiagramm, ne? Also ist es so, ich sage immer, es ist dein bester Freund. Damit geht eigentlich alles so. Also mit dem Balkendiagramm, also sich als erst zu überlegen, geht das im Balken, dann sofort machen. Ne? Ist jetzt nicht besonders anspruchsvoll, kannst du aber halt immer ziehen, da ein paar Abweichungen rüber, funktioniert immer. Ob du nun Strukturvergleiche hast, ob du nun Entwicklung hast, also einmal eine Säule und einmal einen Balken, gibt es ja einen Unterschied. Säulendiagramm ist das, wenn es horizontal ist, Balkendiagramm, wenn es Struktur ist, also wenn es vertikal dann dementsprechend ist. Ja, wie soll ich sagen, ist halt so ein Winning-Ding, ne? Also versuch
absolut
immer.
Absolut, ich meine, du kannst es auch ziemlich hässlich formatieren, das ist sicherlich auch klar. Aber wenn du da die entsprechenden Regeln des Information Design anwendest, sieht es auch durchaus sehr attraktiv aus und kannst einiges mit vermitteln. Und man muss auch immer wieder überlegen, aus welcher Perspektive man kommt. Also hat man vorher vielleicht ein total tabellenlastiges Reporting, ist es vielleicht auch sinnvoll, einfach mal das sauber zu machen und das gut zu machen und jetzt nicht wieder dran zu sagen, ja, ich muss jetzt aber die geilsten, interaktiven, komplexesten Diagramme haben, weil wir machen ja auch häufig so diese Tests in unseren Vorträgen, wo wir dann einfach mal eine Tabelle versus einen Text versus einer Visualisierung und da in dem Falle ja auch eines Balkendiagramms und wie schnell die Leute das dann jeweils sehen können. Wenn man dann fragt, okay, was ist der umsatzstärkste Standort? Bei dem Diagramm super easy, kannst du eigentlich Sekunde vielleicht oder Millisekunde, keine Ahnung, dieses Dashboard oder dieses Diagramm kurz zeigen. Die Leute können es sofort erkennen, längster Balken, größter Umsatz, was dann natürlich bei der Tabelle oder auch bei dem Text selbst deutlich schwieriger ist. Also es ist intuitiv. Ich finde es teilweise auch sehr intuitiv in der Bedienung. Also wenn ich dann auch in die Interaktion gehe, dass ich da vielleicht reinklicke, da dann auch die Sachen sich aufgrund der Auswahl dann anpassen oder man dann auch weiter runterdrillen kann, wenn man vielleicht einen Rechtsklick oder sowas macht, ist natürlich sehr, sehr schön.
Ja, also ich muss auch sagen, was viele Leute hier nicht sehen, unsere Abweichungsdiagramme haben wir gerade im Sales Dashboard auch wieder gestresst. Also sprich, nach oben und nach unten geht es weg oder nach links und rechts. Also sprich, positiv und negativ, die Abweichung zum Vormonat, die Abweichung zum Vorjahr, was auch immer. Ne? Also die klassischen Abweichungsdiagramme. Es sind ja Balkendiagramme. Das sehen ja viele Leute nicht. Ne? Es ist ja eigentlich nur ein Balkendiagramm, das ja auch in den negativen Wert rutschen kann. Es sind ja eigentlich zwei. Wenn ich ein Diagramm mache mit einem Balkendiagramm und daneben ein Abweichungsdiagramm, sind es ja de facto zwei Balkendiagramme. Nur das eine geht auch noch in den negativen Bereich.
Und also insofern, ja, die Frage ist natürlich auch, wenn man jetzt halt so ein Verfechter von dem Balkendiagramm ist und jetzt noch dazu sagen würde, alles klar, Hichert-Notation finde ich extrem spannend. Ich meine, da gibt's ja auch sehr, sehr, ja, unterschiedliche Meinungen dazu, ist ja auch eigentlich das Balkendiagramm das einzige Diagramm, was das, sag ich mal, in der Gänze wirklich ermöglicht abzubilden, also dass ich sprechen kann, ich habe Farbe und Form und gebe dieser Farbe und der Form jeweils eine Bedeutung, sprich die Bedeutung ist Vorjahr, ist Plan, ist whatever, dann kann ich das ja auch tatsächlich nur in einem Balkendiagramm abbilden. In allen anderen Formen wird's ja sehr, sehr schwierig.
Oh, kurz noch mal Hichert-Notation. Kurzer Exkurs, Kai, es tut mir leid, aber müssen wir machen. Da ist doch immer der Vergleich nach dem Motto, die Notation, die Hichert da vorstellt, diese IBCS-Rules und was man da macht. Und dann kommt doch immer auch so, Jürgen Feiß postet das oben bei LinkedIn, ja, Musiker, die haben ja alle eine einheitliche Notation und so, ne? Also die Musiker haben es alle gleich und machen das und spielen alle danach und so weiter und so fort, ne? Weißt du, was ein Kunde zu mir gesagt hat? Er hat diesen Vergleich gesehen, ne? Und er sagte, wisst ihr, was Reporting-Impulse ist? Reporting-Impulse ist Hip-Hop.
Also, nein,
echt? Ja, fand ich total geil. Also, bedeutet so viel nach dem Motto.
Aber er hat jetzt nie gesagt, okay, Hichert ist Bach und Reporting ist Impulse.
Ja, so ähnlich aber. Genau so. Also nach dem Motto, das ist dann, die Idee ist dahinter, ich habe ein klares Notationskonzept, wie die Musiker auch, ne? Und die Sache ist, Hip-Hop, also ich behaupte jetzt einfach mal, dass der Rapper, Produzent etc., ne, nicht in der Lage ist, unbedingt Noten zu lesen und sich daran zu halten, sondern die samplen ja das Beste aus allen Jahrzehnten Zeiten, probieren sich aus, links, rechts, vorne, hinten, machen das zum Gesamtkontext und schmeißen das alles zusammen und sind so die direkte, offene Sprache und so. Wir haben das immer weiter getrieben, warum Reporting-Impulse Hip-Hop ist. Und kein klassische Musikausprägung, so wo man so sagt, ja, ne, Bach, Wagner, etc. Wir sind Hip-Hop. Weißt du, wie gut mir das gefallen hat in dem Vergleich? Also das könnte man auch mal im Vortrag stressen.
Hat mir sehr gut das gefallen. Ich höre das jetzt das erste Mal von dir, Andreas. Also spannend. Gut, dass wir diesen Podcast machen.
Ja, sonst hätten wir auch keine Zeit, uns über solche Dinge zu unterhalten, Kai.
Das stimmt. Sonst würden wir wichtigeres Dinge tun. Nein, das ist genau das Richtige, sich da auszutauschen.
Ja, ich glaube, die Leute merken auch immer mehr, dass wir den Podcast mehr für uns machen als für die Zuhörer. Aber egal.
Nee, du hast ja schon gesagt, du findest es nicht so schön. Also ich habe ja irgendwann mal gesagt, das ist die schönste Zeit der Woche oder des Tages für mich. Und seitdem finde ich das jetzt nicht mehr so, Andreas, dass wir das nur für uns machen, sondern du genießt es offensichtlich ja nicht so.
Okay, wir können uns bei Zeiten auch mal darüber unterhalten, dass bei einem Podcast müsstest du eigentlich deinen Hörenden, ne, müsstest du immer einen Namen geben.
Namen also geben, okay.
Die haben so einen Namen. Also es gibt so der größte Podcast gemischtes Hack, ne, den es gibt, der irgendwie auch weltweit irgendwie auf Nummer 1, was weiß ich, ist so. Da heißen dann zum Beispiel die Zuhörer Hackies und so. Und das hat halt nur so Sache. Vielleicht müssten wir uns irgendwann mal auch überlegen, ne?
Ja, aber sowas finde ich ja noch besser. Ich habe gedacht, du möchtest wirklich so einen Namen, also so wie man jetzt fürs Kind dann überlegt, wie die Puppe heißt oder so. Also das ist dann ja doch noch ein bisschen besser. Hackies, ich habe jetzt gedacht, der kommt dann ja hier, es gibt dann die Emily oder die Lilly oder wie auch immer so. Aber okay, die haben einen richtigen Namen.
Genau, aber egal, soll es nicht drum gehen. So, kurzer Werbeslot. Wir machen Folgendes. Wir machen jetzt mit der Better Decision Group, ein Partner von uns, die sich auch für unsere Academy entschieden haben und wo sie ihre Consultants ausbilden. Mit denen machen wir zusammen ein Event, das nennt sich die Planning Wizards. Also angelehnt an die Dashboard Heroes wird es jetzt die Planning Wizards geben. Bedeutet so viel, es wird Dashboards geben für Planungsapplikationen und wie man das plant, wie man das macht etc. Die Tools, die dir vorgestellt werden, werden so Board sein, Jedox sein, SAC, also mit der Cloud for Analytics, was geht da nicht und so. Das werden so die drei führenden Tools sein. Und das setzen wir auf. Olli ist da auch schon in starker Absprache mit dem Christian Kiok, wie sie das machen, wie sie es zusammenhalten und so weiter. Also werden wir doch mal ankündigen, wenn da die Termine sind. Gerade wir sind ja stark im BI-Bereich, Controlling-Bereich. Euren Planungskollegen leitet das weiter, die sollen da vorbeikommen, ist kostenlos, wird super. So viel zu Werbeblock, Kai. Jetzt die Frage an dich. Wie sinnvoll sind Dashboards in der Planung?
Sie sind genauso sinnvoll wie in allen anderen Bereichen auch.
Ja, das war das deine Antwort, dann könnten wir schnell weitermachen.
Ja, genau, wir sind ja schon bei 34 Minuten, Andreas.
Ja. Nee, also Planung, ich finde es super sinnvoll. Also
nein, einfach es geht ja in der Planung natürlich auch um verschiedene Simulationen, um Veränderungen, Effekte direkt zu sehen. Und ich glaube, auch die Abweichung zu einem Plan ist ja extrem entscheidend. Also da auch die Methoden, die du vorhin auch schon im Rahmen von deinem Lieblingsbalkendiagramm da vorgestellt hast, glaube ich, ist da auch extrem sichtbar und wird deutlich. Und am Ende des Tages, auch wenn ich es plane, brauche ich ja irgendwie auch mal wieder eine Übersicht. Also wenn ich es unten plane, ist ja trotzdem dann auch entscheidend, dass das Ganze irgendwie nochmal zusammenläuft, ich dann einen Überblick habe und dann vielleicht auch wieder runtertrillen kann. Also dass ich dann in alle Richtungen gehen kann. Und ich denke, dass da schon sehr, sehr sinnvoll ist, auch ein entsprechendes Dashboard dafür zu haben, um die Übersicht zu haben, aber auch die Detailtiefe und dann auch vernünftig in den Szenarien zu planen und dann aber auch welche Auswirkungen und das direkt zu sehen. Also es muss auf jeden Fall da aus meiner Sicht auch sehr, sehr stark visuell sein. Und da vor allen Dingen auch ein Tool zu nutzen und das dann nicht hier mit irgendwie gesperrten Excels oder whatever zu machen, ist ja nochmal darüber hinaus. Also nicht nur das Tool, also das Dashboard, sondern eben auch ja das Werkzeug, was ich damit einsetze, muss da wahrscheinlich auch revolutioniert werden in vielen Organisationen.
Ja, ich habe da mit Board mal ein ganz geiles Projekt gemacht, da war es so, da war halt dann die Planung und du hattest dann mit der BI-Komponente hattest du quasi dein Dashboard, ne? Ja. Historische Daten, sowieso jetzt aufbereitet. Und da haben wir das so angelegt, du hast jetzt deine Daten geplant, hast das alles auf Einzelebene, was da nicht alles geht, Planung halt, ne? Gibt es ja die Profis zurück, soll der Kiok dann alles beim Event erzählen. Und dann hast du geplant und das Schöne war, es hat sich sofort das Dashboard aktualisiert, wenn die Planung so einsetzt. Wie würde dann zu dem Zeitpunkt X das Dashboard aussehen? Das heißt, du hast immer automatisch eine Szenarioplanung gehabt und hättest dann quasi auch ein geplantes Dashboard. Du kannst also dann schon sagen, ja, hier ist das Dashboard, liebe Führungskraft, wer auch immer, den du gar nicht so tief in die Planung reinhaben willst. So sieht es aus, wenn mein Plan, den ich jetzt gerade aufgestellt habe oder was alle eingetragen haben, gemacht haben, wenn es so ist, wäre das Dashboard zum Endjahresergebnis. Das finde ich schon saucool.
Ja, vor allem ist natürlich dann auch wieder die Sache, du hast eine interaktive Diskussion. Also du hast nicht nur, ja, das ist jetzt das fertige Ergebnis, sondern du kannst damit ja dann auch wieder weitergehen. Du kriegst ja alles auch wieder historisch aufgeschrieben letztendlich oder dokumentiert, im besten Fall ja auch in die Datenbank abgelegt. Das können die ganzen Planungstools ja sehr, sehr gut. Hast ja verschiedene Stände und du kannst ja dann auch, sag ich mal, selbst wenn du es dann im Entscheiderkreis vorstellst, da die bestmögliche kann ja noch relativ schnell Änderungen gemacht werden und die sind aber dann auch sofort sichtbar und nicht, ja, okay, müssen wir jetzt nochmal überlegen, das und das Ergebnis soll irgendwie anders aussehen, sondern dass man dann, wie gesagt, auf allen Ebenen direkt auch sehen kann, welche Auswirkungen hat das. Das finde ich massiv Mehrwert einfach für die Unternehmensplanung.
Ja, was ich auch cool finde, dass wir unsere Tools erweitern durch diese Planning Wizards, ne? Das bedeutet, Shadowx wird mal vorgestellt. Da sind wir völlig blank. Hast du schon mal jemals ein Shadowx-Projekt gemacht?
Nee, ich glaube, ich hatte nur hier letztens mal wieder die Anfrage auch zu Shadowx oder dass es zumindest zusammen mit Board in der Verlosung ist im Rahmen von so einer Toolauswahl, dass sie jetzt sich noch ganz sicher waren, in welche Richtung es gehen wird. Also klar, immer mal wieder gehört, aber jetzt tatsächlich im Einsatz gesehen oder umgesetzt habe ich es auch noch nicht.
Hey, wird's zu spannend, weil also der Christian Kiok sich auch bereit erklärt hat, sag ich mal, unser Konzept auf Shadowx mal anzuwenden. Also wird's ein weiteres Tool geben, das zu unserem Dashboarding-Konzept passt. Finde ich sehr cool. Finde ich sehr spannend. Gut, nächste Frage, Kai. Was ist der Unterschied von einem Report und einem Dashboard? Kam neulich wieder mal beim Kunden auf, wie man das hart abgrenzen könnte, damit sie im Sprech das besser können.
Also für mich ist ja ein Report klassisch, wenn wir es so in unserer Aufteilung Information Design, Visual Business Intelligence, Visual Analytics sehen, wäre für mich ein Report der erste Teil, also statische Präsentation von Dateninformationen, was man so in einem PowerPoint oder in generierten Berichten, die in PDF verschickt werden, wo ich nicht die Option habe, verschiedene Filter zu setzen, wo ich nicht die Möglichkeit habe, visuell zu interagieren. Das wäre für mich eine klassische Trennung und das Dashboard dann eben größere Datenmengen, mehr Interaktivität, auch die Option selbst einzugreifen, geführte Analysen zu machen. Und bei dem anderen ist es eher, ja, es ist eine Präsentation von, ja, eine Abarbeitung auf verschiedenen Seiten, ohne dass ich wirklich über die unterschiedlichen Seiten hinweg interagieren kann.
Ja, also ich habe auch, wir kommen auch immer wieder mit zur Sache, in dem Moment, wenn du halt irgendwie einen Drill-Down machen kannst oder einen Drill-Through oder was auch immer, ne, ja, dann ist es für mich ein Dashboard. Also, dann kann es ein kleines Dashboard sein oder so, aber vom Sprech, also sobald ich halt verschiedene Ebenen machen kann und nicht ein Report, wo ich mir vorher überlege, was ist die Aussage, was soll das sein, sondern wo ich halt eine höhere Komplexität habe. Aber es ist immer wieder Thema bei den Kunden, dass die da keine einheitliche Definition für haben. Das ist mir erstaunlich, weil für mich ist es ganz klar und völlig safe oder so, was ist ein Dashboard, ne? Aber es ist halt dadurch, dass dieser Begriff nicht klar definiert ist, haben und so viele Leute es anders verwenden, so auch ähnlich wie Visual Analytics, ne? Also ja. Der Begriff, wie er bei Tableau oder bei Microsoft Power BI genutzt wird, ist ja nicht unser Visual Analytics Begriff. Also das ist auch wieder so eine Geschichte. Wir sind ja viel tiefer dann, als was die sehen, ja kurz eine visuelle Analyse, ne? Und wir nutzen eher den Begriff Dashboarding und so. Also wie gesagt, man schafft da, glaube ich, echt schwer Standards. Wir haben ja viel veröffentlicht zum Thema, wir haben viel gemacht, aber dadurch, dass die Produkthersteller immer so fancy Worte gerade nehmen, wie sie gerade brauchen, ja, schlecht, ne? Also
ja, aber ich glaube, es ist halt auch einfach die Abtrennung dadurch, dass du, glaube ich, viel mehr Gehirnschmalz auch in das Dashboard stecken musst in Bezug auf die Storyline, wie trittst du dich da durch, was machst du da, was schaust du dir an, wohingegen du im Report ja eher sagst, okay, ich habe gefühlt 1000 Seiten und da zeige ich einfach alles da, ob das dann visuell ist oder in der Tabelle, ist ja völlig egal, ich glaube, das macht jetzt kein Dashboard oder nicht Dashboard-Report aus, von dem her, das ist ja auch so eine Sache, wenn ich mir da irgendwie mehr Gedanken, glaube ich, machen muss, dann wird's eher ein Dashboard sein wie ein Report.
Ja, also ich sage auch so, also die Sache ist halt, es ist dabei halt immer auch, dass du dieses Problem hast, Microsoft Power BI nennt zum Beispiel Dashboards, was du dir im Self-Service daraus zusammenklicken kannst und pinnen kannst. Ja, also right. Deine wichtigsten Kennzahlen und so. Da heißt es jetzt Dashboards und dann heißt es wieder Reports, wenn du da reingehst, aber eigentlich ist es Dashboard, also es nervt.
Gut, Power BI macht das natürlich da echt ein bisschen schwer vom Wording, weil da ist die Interaktivität ja auch im Report. Und wie du sagtest dann, dass das individuelle Zusammenklicken ist dann wiederum das Dashboard und dann komme ich vom Dashboard auf den Report. Klar, je mehr das genutzt wird, glaube ich, desto schwieriger werden die Leute sich dann auch insgesamt tun. Aber eigentlich so, wenn man dieses Information Design, Visual Business Intelligence, Dashboarding und dann eben im dritten Schritt Visual Analytics, also die beiden letztgenannten, dann eben das Dashboard und das andere, der Report.
Gut, kommen wir zur letzten Frage. Was ist der Change Blindness Effekt?
Der Change Blindness Effekt, wir zeigen das ja immer wieder ganz, ganz gerne. Es gibt ja einmal diese Bilder, wo man dann große Veränderungen von der einen auf die andere Seite wechselt und man es einfach im Kurzzeitgedächtnis nicht behalten kann, dass diese großen Veränderungen stattgefunden haben. Das ist manchmal sehr, sehr witzig. Man schaut auf dieses Bild drauf und sieht einfach nicht, dass da eine Veränderung stattfindet. Es gibt ja auch, glaube ich, da solche Videos dazu, wo man die Aufgabe bekommt, jetzt schau dir dieses Video an und wie oft werfen sich die Weißen irgendwie den Ball zu oder so, die weiß gekleideten Personen. Und dann läuft irgendwie in der Mitte, du konzentrierst dich eben nur auf diese weißen Leute und dann kommt irgendwie irgendeine Person durchgelaufen und macht da irgendwelche Faxen. Und weil man so stark auf dieses Einzelne, auf dieses wie oft werfen die sich den Ball zu, konzentriert, fällt einem das überhaupt nicht auf. Eine schöne Sache ist ja auch der räumliche Aktualisierungseffekt. Ich glaube, das geht ja genau auch in diese Richtung. Den erklärst du aber immer so schön, Andreas, das würde ich dann bei dir belassen. Was hat es an Auswirkungen fürs Reporting? Das ist einfach die Erhöhung oder Dashboarding, die Erhöhung der Informationsdichte, weil ich einfach von einem Klick zum anderen so viel vergesse und deswegen möglichst die Dinge, die ich miteinander vergleichen möchte, eben auf einer Seite zusammenfassen sollte.
Perfekt. Lieben Dank dafür, Kai. Letzte Frage, schnell beantwortet.
Du wolltest aber noch den räumlichen Aktualisierungseffekt, weil es so viele
Frag mich das in der nächsten Folge.
Das frage ich nicht in der nächsten, okay.
Alles klar. Frage, hast du schon eine Frage für die nächste Folge nach dem Motto, wie hängt der räumliche Aktualisierungseffekt und Dashboard zusammen?
Das machen wir, weil das echt bei vielen Leuten immer so, oh, Gott sei Dank, dann habe ich eine Erklärung, warum ich das immer vergesse.
Sehr gut. Machen wir.
Perfekt.
Schön, Kai, fürs Abwürgen, aber wir werden immer länger mit unseren Folgen hier. Irgendwas müssen wir uns einfallen lassen.
Vielleicht wir waren die ganze Zeit mal sehr, sehr gut, aber vielleicht sollten wir es einfach wieder nachts später machen, Andreas, dann sind wir nicht so gesprächig.
Ja, da habe ich mir so viel Bock, ne? Ja, ich glaube auch, das sollten wir wieder tun. Andererseits bleibt mir noch zu sagen, Vorschau, eine der nächsten Podcast-Folgen werde ich mit Anna zusammen machen und wir werden 5 Tools vorstellen mit Stärken und Schwächen, total subjektiv. Anna, die alle Tools als ehemalige Controllerin beherrscht, macht, baut etc. tut im Frontend, also sehr stark aus der Fachabteilungsbrille heraus, jetzt mittlerweile absoluter Profi in diesen Tools ist, wird mal ihre persönliche Einschätzung geben, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen. Und da gehen wir mal unsere 5 Standard-Tools durch und komplett subjektive Meinung von Anna, was sie denkt, wie sie es gut findet, was sie schlecht findet und da wird man mal so eine Tool. Also eben kein Gartner-Quadrant, kein Bark-Score, sondern rein subjektiv hier in dem Podcast, nicht 5 Fragen, sondern 5 Tools. Mir bleibt nicht mehr zu sagen, Kai, du hast die abschließenden Worte. Sag irgendwas Vernünftiges von mir aus. Tschüss, bis bald und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört.
Ja, ich kann wieder nur sagen, ja, macht es eigentlich genauso wie Kerry Edwards. Stellt uns Fragen, schreibt uns. Wir wollen die gerne dann auch uns gegenseitig stellen. Das macht immer sehr, sehr viel Spaß, wenn es direkt Fragen aus der Praxis sind. Oder eben auch, dass ihr Leute vorschlagt, wo ihr sagt, wir würden gerne mal den oder jenigen einfach mal hören. Den hauen wir gerne an, finden gemeinsam einen Termin, tauschen uns dann hier aus, dass die Community insgesamt da sehr, sehr viel von hat. Und weiter, teilt es einfach. Wir sind mega stolz und freuen uns, dass wir so eine hohe Zuhörerschaft gewonnen haben. So viele Leute, die das abonniert haben. Es macht uns wahnsinnig viel Spaß. Ja, teilt es weiterhin. Bleibt dabei, bleibt am Ball. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.
Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart.
Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung.
Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.